Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Podcast. Wir schreiben heute den 15.01. 9.13 Uhr und damit den Block 666.146. Mein Name ist Jan-Heinrich Meyer und ich bin nicht allein hier, denn Sven, wie geht's dir heute Morgen?
Danke, mir geht's gut. Ich bin hochmotiviert, diesen Freitagmorgen zu starten und noch viel zu schaffen, bevor das Wochenende anfängt.
Ja, stimmt. Genau, das muss man vielleicht einmal sagen. Es ist bei uns jetzt gerade Freitagmorgen, der erste Kaffee ist getrunken. Und bei euch, wenn ihr den Podcast jetzt gerade direkt nach Erscheinung hört, ist entweder Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag oder sowas. Das heißt also, wir zeichnen in der Regel am Freitag auf und dann geht der Podcast am Sonntag online. Weil ich glaube, Sonntag ist eigentlich ein ganz gutes Datum, ein guter Tag, um einen Podcast rauszuhauen. So geht es mir jedenfalls immer, wenn ich einen Podcast höre. Genau. Ja, also schauen wir mal so ein bisschen vielleicht, was in dieser Woche passiert ist. Wir hatten ja einige Themen, glaube ich. Und so wie immer werden wir es nicht schaffen, alles zu besprechen, was irgendwie so abgegangen ist. Und ich würde sagen, das, was vielleicht am bewegendsten oder was es halt sogar auch in die Mainstream-Medien geschafft hat, ist natürlich die Kursentwicklung gewesen. Und auch wenn ich eigentlich immer nicht so mega gerne über irgendwelche Kurse und hoch und runter und so weiter spreche, würde ich sagen, Sven, lass uns da doch vielleicht einmal kurz einsteigen, weil das war ja schon relativ rasant. Einige haben sogar von einem Crash gesprochen.
Ja, ich habe gefreut fast ein bisschen, sodass wir ein bisschen abgebremst wurden, ist das Ganze, weil es ging mir zu schnell, hatte ich letztes Mal schon gesagt, denn jeder Kurs muss irgendwann auch mal konsolidieren, er muss mal runterkommen, es muss mal Luft rausgelassen werden. Genau, das ist passiert. Also Crash würde ich gar nicht mal sagen, überhaupt nicht. Crash ist immer so etwas, so was Nachhaltiges, das irgendwie das, was nachhaltig beschädigt worden ist und es sehr lange Zeit dauert, bis es wieder nach oben gehen kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade auf die Kurse blicke, wir sind wieder kurz vor der 40.000, da bin ich sehr optimistisch, dass wir uns kurz eine Verschnaufpause gegönnt haben.
Ja.
Und jetzt
ja.
Nächste Woche dann, glaube ich, auch wieder über die 40.000 gehen werden. Wäre meine Vermutung.
Ich gehe da auch ganz stark von aus. Und wie du schon sagst, ne, wir sind jetzt gerade, wenn ich das richtig sehe, na, jetzt sind wir wieder ein bisschen runter irgendwie auf, also Stand jetzt gerade, sind wir irgendwie bei 38.480 oder sowas. Und das ist, also die Korrektur, das Tief der Korrektur bei 31.4, also ja gar nicht mehr so weit weg. Und dann war zwischendurch, was war denn hier das neue All-Time-High, muss man ja auch mal sagen, ne? Das in diesem Jahr dann schon geschrieben wurde, irgendwie mit 41.600, irgendwie bummelig sowas. Oder hatten wir nicht sogar 42?
Ich bin nicht ganz.
So, genau, also knappe 42.000. Und wie du schon sagtest, ne, vielleicht war die ganze Kiste ein bisschen überhitzt. Denn ich gucke jetzt nochmal eben kurz zurück hier auf den 16. Dezember, also sozusagen hier 4 Wochen Rückblick quasi, ein Monatschart. Da waren wir bei 19.200. Und was hochkommt, muss auch wieder runterkommen. Ne? Und ich meine, das ist eine Verdopplung. Das ist mehr als eine Verdopplung. Irgendwie innerhalb von einem knappen Monat. Und diese Korrektur, die wir da jetzt gesehen haben mit 31.000, das ist halt trotzdem immer noch mal 50% mehr als das, was wir Mitte Dezember hatten. Deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen Panikmache auch da draußen irgendwie mal wieder.
Genau. Ich finde das super wichtig, auch immer sich vorzustellen, man macht 2 Schritte nach vorne und geht 1 Schritt zurück. Und so muss das auch sein. Ich kann nicht die Steps immer überspringen. Das wünschen sich manche, aber das kann ich halt auch nicht. Und was wir gesehen haben, war genau das, nämlich diesen 1 Schritt zurück eben, doch diese auch eben heftige Korrektur kurzzeitig. Aber das sind halt eben auch vor allem Gewinnmitnahmen, sind das natürlich, wo viele sagen, okay, jetzt kann ich auch mal auscashen ein bisschen. Und natürlich aber auch viele, vor allem Privatanleger, denke ich, sind es gewesen, die ausgestiegen sind und jetzt die institutionellen Investoren sich darüber freuen, sagen, vielen lieben Dank, dass ihr jetzt eure Coins auf die Börsen werft, ich die jetzt einsammeln kann in der Korrekturphase und weiter Bitcoin akkumuliere. Das heißt, hier findet schon so ein bisschen auch eine Umverteilung dann statt in solchen Korrekturphasen, wie wir jetzt gesehen haben.
Ja, ich habe bei uns auf dem Discord in dem Trading-Channel so ein bisschen mit reingehört und auch dem Robert Rother hier auf YouTube irgendwie bei den Analysen mit zugehört, ne? Und die, oder da hieß es ab und an einfach mal, ja, die großen Fischen halt dann einfach nochmal so einen kleinen Dip aus, ne? Und triggern im Endeffekt die Stop-Loss-Position irgendwie von anderen Leuten und sammeln da dann unten nochmal günstig irgendwie das Geld ein oder vermeintlich günstig nochmal das Geld ein. Denn wenn du auf dem Level bist, ne, und dann so einen 20-prozentigen Drop hast, klar, da passiert einiges. So, aber lass uns vielleicht gar nicht so sehr über so die direkte Entwicklung sprechen oder sag ich mal den einzelnen Preis. Was ganz spannend ist im Zuge dessen, ist, dass Bitcoin tatsächlich auf Platz 8 der Marktkapitalisierung ist. Und das eben halt nicht im Crypto-Space, sondern verglichen mit allen möglichen Tech-Unternehmen. Ne? Ich weiß nicht, hast du diesen Chart auch gesehen? Also Bitcoin auf Platz 8 und zwar direkt vor Facebook. Also Bitcoin hat eine größere Marktkapitalisierung vor als Facebook. Und das fand ich auf jeden Fall einfach mal eine gute Info, um mal so einen direkten Vergleich irgendwie zum Rest der Welt da draußen zu haben. Ne? Weil ich meine, alle möglichen Leute sprechen davon, dass es immer noch irgendwie eine Bubble ist und dass es nichts als heißes Luft und digitales Spielgeld. Da gab es doch hier den einen Wirtschaftsweisen, der sich kürzlich auch nochmal geäußert hat. Und also das finde ich irgendwie beeindruckend.
Auf jeden Fall. Ich meine, das Gute an solchen Vergleichen ist immer, dass wir eine Vorstellung bekommen, wie groß etwas ist, weil diese Milliardenbeträge sind nur schwer vorstellbar für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und wenn wir sehen, okay, Apple, Tesla, Facebook, und das sind ja gerne die Vergleiche, die gemacht werden, die haben eine solche Marktkapitalisierung, dann hilft uns das einzuordnen, wie groß ist denn jetzt dieser Markt, konkret die Bitcoin-Marktkapitalisierung. Und das Gleiche kann ich zum Beispiel auch mit Ländern machen. Das ist natürlich sehr oft Äpfel mit Birnen vergleichen. Das muss man ganz klar an dieser Stelle auch sagen, dass ich sowas schwer vergleichen kann. Als ein Unternehmen, eine Aktie ist etwas ganz anderes als eben eine Kryptowährung, die ich dann im Zweifel eher noch, und das finde ich dann passender, mit Gold bei Bitcoin vergleichen kann, wo ich sagen kann, okay, Gold ist jetzt 9 bis 11 Billionen groß, die Marktkapitalisierung. Bitcoin ist bei 7 bis 800 Milliarden. Okay, das heißt, Goldmarkt ist ungefähr 10, 12 Mal so groß. So, das sind Vergleiche, die mir sehr, sehr viel bringen, das Ganze einzuordnen, auch Kurspotenzial abzuschätzen. Bei Aktien, wie gesagt, etwas schwieriger. Dennoch finde ich es auch immer spannend, sich vorzustellen, wenn wir uns einzelne Länder anschauen, was das Bruttoinlandsprodukt von diesen Ländern ist. Und auch da spielt Bitcoin ganz, ganz, ganz oben mit dabei, also bei sehr großen Ländern eigentlich auch schon, wenn man jetzt das Bruttoinlandsprodukt vergleichen würde mit der Marktkapitalisierung von Bitcoin. Und das, finde ich, zeigt, das kann man nicht mehr wegreden. Einfach, das, finde ich, ist ein Beweis dafür, diese schiere Menge an Kapital, die hier gebunden ist. Und daher finde ich dann natürlich solche Kommentare teilweise von auch durchaus renommierten Wirtschaftswissenschaftlern für etwas schwach, immer nur von einer auch Blase zu sprechen. Na klar, es kann natürlich eine sehr große Blase sein dann in dem Fall. Nur die Größe allein heißt natürlich nicht, dass es gerechtfertigt ist, aber da gibt es natürlich andere gute Gründe, warum das keine Blase definitiv ist, sondern auch ein nachhaltiges System. Und das sollte sich, glaube ich, jeder immer auch mal vor Augen führen.
Da hat mir neulich ein Bekannter von mir, ein Kumpel, einen Chart rübergeschickt. Also der hat mit Krypto überhaupt gar nichts zu tun und hat dann irgendwo halt so eine Grafik gefunden, wo so einzelne Bubblen von Tech irgendwie aufgeführt waren und auch so ein bisschen Tesla mit aufgeführt als Bubble und sowas. Und alles war halt aber vom Bubble-Faktor irgendwie niedriger als Bitcoin. Und da habe ich gedacht, wer hat das Ding denn bitte gefälscht irgendwie? Oder stand dann halt direkt daneben eine Bitcoin-Mother-of-all-Bubbles irgendwie. Und was wir auf jeden Fall mal machen werden, ist den Artikel zu verlinken mit diesem Ranking, also wo Bitcoin auf Platz 8 ist. Einmal kurz davor noch, also die davor sitzen, das sind so Unternehmen wie Tencent, Tesla ist dann da, Alphabet tatsächlich nur auf Platz 5, da hätte ich von Google irgendwie mehr erwartet und die anderen verraten wir nicht. Die Top 4 müsst ihr euch selber anschauen. Also Link kommt auf jeden Fall unten in die Shownotes. Genau das erstmal so vorab, also ein grobes Gefühl fürs Preisgefüge, einfach weil ich auch zwischendurch geschwitzt habe und gedacht habe, boah, ich müsste eigentlich verkaufen und habe auch Leuten geschrieben am Samstag, letzten Samstag, und meinte, boah, ich glaube, es geht auf jeden Fall in Kürze wieder runter. Und dann habe ich halt nichts gemacht natürlich, ne? Und aber ist auch in Ordnung. Ich bin auch 2018, 2019 alles wieder mit runtergelaufen. Einfach mehr aus dem Idealismus getrieben halt, als aus dem Spekulativen. Und das führt uns eigentlich schon zum nächsten Thema, denn ich weiß nicht, wer von euch da draußen es mitbekommen hat. Wir haben ja im Dezember die große BTC Echo Leserumfrage 2020 durchgeführt und haben euch da draußen alle möglichen Fragen gestellt, die man sich zum Thema Krypto irgendwie vorstellen kann. Und erstmal vielen lieben Dank für alle, die daran teilgenommen haben. Wir haben mehr als 3000 Antworten insgesamt erhalten. Also ich würde sagen, damit haben wir zusammen, also ihr und wir, die wahrscheinlich repräsentativste oder, nee, sagen wir mal nicht repräsentativste, aber auf jeden Fall die größte, die umfangreichste Umfrage zum Thema Kryptowährung und Blockchain auf die Beine gestellt. Und da, wie gesagt, Chapeau. Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben und shame on you für alle, die nicht mitgemacht haben. Nächstes Mal dann, aber einfach Ende 2021 machen wir das wieder. Und wir wollen gemeinsam einmal so ein bisschen in die Insights schauen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, ich bin mehr so Ideologie geprägt gewesen. Das heißt also 2018, 19 und so weiter. Lass den Kurs doch crashen. Ne, es kribbelt schön im Bauch, wenn man in der Achterbahn sitzt und es runterfährt. Da kann man ruhig auch mal die Hände hochnehmen. Und Ideologie beziehungsweise auf die Frage, was sind deine wichtigsten Motivation im Bereich Kryptowährung, da ist Ideologie irgendwie nur so bedingt gut weggekommen und Dezentralität allerdings tatsächlich ganz gut. Also vielleicht soll ich einmal kurz vorlesen, was die Auswahlkriterien überhaupt waren. Also Innovation, dann Anwendung, Ideologie eben, wie gesagt, dann hatten wir Wertsteigerung gefragt, Dezentralität und Disruption. Und Sven, hat dich das Ergebnis überrascht?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wir hatten ja schon mal auch bei Opinory, das ist so ein Umfragetool, was wir bei Artikeln immer machen, da hatte ich schon mal gefragt, was ist euch wichtiger, Anwendungen oder Kurssteigerung? Und ja, die Antwort fiel schon tendenziell aus, Kurssteigerungen sind uns wichtiger. Und dies hat sich jetzt genau wieder gezeigt in unserer eben viel detaillierteren, umfangreicheren Umfrage, dass die Wertsteigerung für die meisten Menschen die größte Motivation darstellt. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil es ist halt greifbar. Jeder möchte gerne natürlich mehr Geld haben. Und das ist im Zweifel direkter der Nutzen, als wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die sehr abstrakt ist und ich mir vielleicht noch gar nicht den Nutzen davon so konkret vorstellen kann. Bei Ideologie ist es natürlich noch mal abstrakter. Daher kann ich es absolut nachvollziehen.
Ja, das heißt aber, also ich meine, von den 3.100 Leuten, die teilgenommen haben, irgendwie haben 2006 Wertsteigerung als am wichtigsten irgendwie angesehen und nur 896 Ideologie. Das ist für mich so ein kleiner Heartbreak-Moment irgendwie. Ne? Das hatte ich damals schon mal, ich habe so eine Umfrage gemacht mit Händlern, die Kryptowährungen akzeptieren und habe die halt nach den Gründen gefragt, warum sie das eigentlich machen und die haben immer gesagt, Marketing und auch nicht Ideologie. Und da waren es wirklich 96% der Händler, die halt gesagt haben, Marketing. Und ich schätze sogar, wenn wir die Umfrage so gestaltet hätten, dass man sich für nur eins hätte entscheiden müssen, also sozusagen Wertsteigerung oder Ideologie, dann wäre das Ergebnis bestimmt ganz ähnlich gewesen oder so. Ne? Aber auf jeden Fall ein guter Insight. Vielleicht ist unsere Community mittlerweile auch schon so groß geworden, dass gar nicht mehr so viele Idealisten übrig sind im prozentualen Vergleich oder so. Ich weiß auch nicht so genau. Wobei ich es auch von mir selber so ein bisschen kenne, ne? Dann bewegt sich der Kurs und dann hat man doch irgendwie wieder Bock. Irgendwie.
Ja, Jan, mit Idealismus gewinnst du halt nichts, ne? Also am Ende muss halt, das klingt sehr hart gerade, aber am Ende muss es einfach, Nutzen muss da sein, es muss praktikabel sein. Und nur zu sagen, es ist doch sinnvoll, überleg doch mal, das ist so eine tolle Alternative, damit gewinnst du gar nichts, kein Blumenstrauß.
Ja, ich meine, das merkt wahrscheinlich auch jeder von uns. Ne? Man kann irgendwie in Zeiten von niedrigen Kursen Freunde, Bekannte, Mutter, Tante, Oma, Onkel, Väter auch mit Kryptowährung vollquatschen und denen irgendwie die augenscheinlichen Vorteile erklären. Das interessiert alles so lange niemanden, bis die Kurse wieder hochgehen und dann irgendwie auf WhatsApp und Telegram und per SMS oder vielleicht schickt noch einer einen Fax oder sowas, halt Leute sich melden und sagen, hey, sag mal, Krypto, wie war denn das eigentlich noch? Erzähl doch nochmal eben.
Soll ich da jetzt noch einsteigen? Lohnt das denn noch?
Genau. Lohnt sich der Invest in Bitcoin noch? Genau diese Dinger, ja. Okay, Lass uns noch ein bisschen weiter durch die Leserumfrage gehen. Also vielleicht auch für alle, die Lust haben, sich die Leserumfrage im Detail mal anzugucken. Sven, ich glaube, ihr veröffentlicht immer zwischendurch mal einen Artikel zu dem Ding und im Krypto-Kompass ist auch jetzt in der Januar-Ausgabe, ne? Die ist eigentlich schon fast wieder outdated wahrscheinlich, wenn wir das jetzt hier erzählen.
Nee, nee. Aber, also outdated, ja, da muss ich eingreifen. Die sind nicht outdated. Wieso? Das ist top aktuell, was da drin steht alles.
Man sagt immer, Krypto, da ist eine Woche wie ein Jahr im normalen Leben und Printmagazin, das jetzt schon 2 Wochen alt ist, ist nicht outdated, sagst du.
Naja, du musst das so sehen. Wir haben ja zwar ein paar Zahlen und Charts drin, die mögen da nicht mehr ganz so aktuell sein, aber der Großteil, 90%, sind ja eher Hintergrundberichte und die Themen, die gerade auch abgehen eigentlich, das haben wir ganz gut antizipiert, nämlich zum Beispiel die ganzen Bitcoin-Wertpapiere sind Hauptthema.
Bestimmt, das ist Thema gewesen, ne?
Ja, ja. Genau. Und darüber schreiben gerade alles, das ist also nochmal richtig hochgekommen jetzt auch, also aktueller denn je, würde ich sagen, ist das ganze Thema. Aber ja, wir haben es dort aufgegriffen, weil natürlich unsere Abonnenten, die sollen natürlich als auch gut behandelt werden, ne? Mal ein bisschen schneller Informationen bekommen beim Krypto-Kompass, weil die auch Vorteile haben. Da haben wir es ausführlich auch schon erklärt und jetzt werden wir im Nachgang dann eben auch online bei uns auf der Homepage natürlich auch nochmal weitere Artikel schreiben. Wir wollten aber bewusst da durchaus auch einen kleinen zeitlichen Gap dazwischen haben.
Ja, also das heißt auch ohne Krypto-Kompass kommt man an die Informationen aus der Leserumfrage, ne?
So nett sind wir dann doch noch.
Ja, das ist cool. Und zur Not muss man sich halt unser Gefasel anhören und dann kriegt man es eben auch. Ne? Wir haben ja nicht alle Fragen jetzt irgendwie rausgepickt, aber eine, die ich auf jeden Fall noch ganz spannend fand, war, welchem der folgenden Unternehmenstypen, ne, würdest du deine Kryptowährung zur dauerhaften Verwahrung anvertrauen? Denn wir haben ja im letzten Jahr so einen Vorstoß von der BaFin gesehen, wo es dann hieß, dass man jetzt eine Lizenz beantragen kann für das Krypto-Verwahrgeschäft und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, das waren irgendwie so bummelig 20 oder 30 oder 40, also auf jeden Fall unter 50 Unternehmen, die sich da überhaupt nur beworben haben auf diese Lizenz, wo ich gedacht habe, da müssten doch eigentlich viel mehr kommen. Und mit Erwerb dieser Lizenz darf man dann also Kryptowährung für andere verwahren, also als Custody Provider auftreten, wie man das so von Unternehmen wie BitGo oder sowas kennt. Ne? Also große Custody Companies dann in Zukunft auch in Deutschland. Ich glaube, bisher hat da noch keiner die eigene Lizenz bekommen. Aber eigentlich völlig irrelevant mit Bezug auf diese Frage, denn da geht es eigentlich eher darum, welche Unternehmenstypen überhaupt in Frage kommen für die Community, um da die Kryptowährung einzulagern. Und wir haben gefragt nach Banken, nach Brokern, nach Börsen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass vielleicht bei manchen der Unterschied zwischen Brokern und Börsen gar nicht so ganz klar ist. Das sieht man in der späteren Frage, aber das nur am Rande. Und dann nochmal spezialisierte Anbieter, wie zum Beispiel hier Finoa, Tengeny, also so wirklich auf Crypto Custody ausgelegte Unternehmen oder eben halt sowas wie BitGo. Und die haben tatsächlich auch gewonnen, wo ich mich immer frage, warum eigentlich? Also was macht jetzt einen spezialisierten Anbieter wie beispielsweise eine Finoa zu einem besseren Custody Provider als, keine Ahnung, ein Broker, eine Börse oder eine Bank?
Na gut, also ich meine doch schon, dass die eben diesen Fokus einfach haben. Eine Bank hat nicht den Fokus. Eine Bank ist im Zweifel selbst Kunde bei Finoa oder einer der Anbieter. Das heißt, die Bank hat selbst nicht die Innovation entwickelt. Und ich glaube, dass Banken generell natürlich nochmal ein Imageproblem haben. Einfach. Jo. Das hat sich so nicht. Genau, Jan. Jo. Und dass man dann schon sagt, okay, die wissen, was sie tun.
Finoa. Ich finde, Banken haben nicht nur ein Imageproblem. Weißt du, ein Imageproblem zielt ja eigentlich darauf ab, dass man eigentlich irgendwie ein guter Typ ist, vielleicht. Aber irgendwie glauben alle anderen, dass es vielleicht nicht so ist. Und Banken sind aber einfach eigentlich keine guten Typen. Oder ganz häufig sind Banken halt keine guten Typen, über die einfach nur schlecht geredet wird. Sondern Banken bauen häufig auch einfach sehr viel Scheiße.
Aber das ist ganz normal, Jan, das ist ganz verständlich. Überall, wo viel Macht und Geld ist, ja, das können wir immer sehen. Auf Regierung, da passiert natürlich auch mal viel Schindluder. Das ist ganz normal, dass sowas passiert. Da kann die Banken aber nicht speziell was für die Menschen, die dort arbeiten, sondern es ist etwas Systemisches, etwas ganz Grundlegendes, sozusagen die Versuchung, die dahinter steckt natürlich.
Und aber ein System setzt sich doch aus Menschen zusammen. Also ich meine, da sitzen Leute und also so nur weil wir jetzt eine Gruppe sind, dürfen wir hier diese Bushaltestelle kaputtschlagen. Oder was, nein, was meinst du? Das ist also so aus der Frage. Gruppendynamik heraus ist es dann okay. Wenn wir Geld haben und Gruppendynamik, dann ist es in Ordnung, wenn man Scheiße baut.
Regulatorik, Jan. Da musst du halt entsprechend das so machen, dass eben Banken nicht ausscheren können. Da musst du beispielsweise ein Trennbankensystem machen, dass du Banken nicht immer retten musst, wenn sie sich verspekulieren. Ja, das sind so Mechanismen, die können wir einbauen, um unser Bankensystem stabiler zu machen, um dann eben nicht diese Krisen so stark zu haben, um diese Probleme, diese Ungerechtigkeiten, wie wir oft dann eben auch kritisieren. Das kann man schon noch optimieren durch eine gute Regulierung. Ja, und es muss auch dazu sagen, Banken gibt ja auch solche und solche. Ne? Also wir haben die Sparkassen, Volksbanken zum Beispiel, die wirklich eine starke realwirtschaftliche Verankerung haben, ja, denen wir ganz viel zu verdanken haben, dass wir eine gesunde Kreditwirtschaft haben konnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben natürlich aber auch, ich sag mal, eher Investment-Banking-getriebene Banken, die jetzt doch stärker auf Spekulation setzen und die daher vielleicht weniger realwirtschaftlich zur Wohlfahrt beigetragen haben.
Oder auf Geldwäsche. Also ich meine, ist ja noch nicht allzu, wobei vielleicht ist es auch doch schon ein bisschen länger her, ne? Dieser Skandal mit Dänemark und Deutsche Bank und so weiter. Also ich meine, da gibt es ja Regularien und trotzdem wird da irgendwie Schindluder getrieben. Und das, da würde ich, ja, aber vielleicht sollen wir jetzt hier auch kein zu hartes Bankenbashing irgendwie veranstalten, oder?
Ich bin ja gar nicht gegen Banken, deswegen brauchen wir das gar nicht machen. Ja,
ich glaube, das ist sowieso irgendwie eine ganz interessante Mischung irgendwie von uns beiden hier im Podcast, ne? Weil ich glaube, wir haben zu ganz vielen Sachen ganz verschiedene Standpunkte und auch vielleicht für die Zuhörer da draußen nochmal, Sven und ich kennen uns eigentlich gar nicht so gut. Wir wurden einfach hier, weil die Redaktion gesagt hat, der Chef, die Obrigkeit, hat behauptet, schmeiß mal die beiden da in die Box, macht mal den Podcast zusammen, das wird bestimmt lustig, die streiten sich dann immer und dann gibt's so Cagefights irgendwo unten im Keller und Leute mögen das, das ist Drama und so. Nein, ist Quatsch gewesen. Wir haben uns das schon selber ausgesucht. Aber ja, tatsächlich glaube ich, dass wir in vielen Punkten irgendwie Reibung haben. Und also bei diesem Bankenthema denke ich auf jeden Fall eigentlich.
Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, Jan, oder? Aber machen wir trotzdem einen Haken dran, würde ich sagen.
Nein, ja, machen wir einen Haken dran. Aber das wird irgendwann wird das bestimmt nochmal aufreiben. Da ist auch früh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe erst guck mal, ich habe hier noch einen halben Kaffee stehen. Achso, und da vielleicht auch nochmal kurz, Leute, sorry, ich habe Feedback bekommen, dass ich aufhören soll, verdammtes Müsli während der Podcast-Folge zu essen. Und ja, mache ich auch, aber Kaffee muss noch sein. Okay. Nächste Frage aus unserer Leserumfrage ist, welche der folgenden Verwahrmethoden für Kryptowährungen nutzt du selbst? Also greift man denn tatsächlich auf die Drittparteien zu, also Banken, Broker, Börsen, spezialisierte Anbieter, das, was wir gerade eben hatten? Oder nehmen die Leute da draußen tatsächlich die Verantwortung wahr, die aus dieser ganzen Be Your Own Bank Geschichte hervorgeht? Und da ist es so, dass 60% der Befragten angegeben haben, dass sie tatsächlich Dienstleister, sprich Banken, Broker, Börsen, wahrscheinlich eben halt hauptsächlich Börsen, so ist es ja vorher in der Frage angezeigt gewesen, nutzen, um ihre Kryptowährungen zu verwahren. Und auf Platz 2 mit 58,8%, also knapp dahinter, sind dann Hardware-Wallets. Und auch da war ich wieder mega überrascht, weil dieses ganze Be Your Own Bank und Not Your Keys, Not Your Coins Narrativ, das wir eigentlich ja in der Community haben, ist einfach, was sind das denn hier? Naja, also knapp 2% irgendwie geschlagen worden von dem, ich setze auf Usability und nutze lieber Börsen und Brokers. Sven, wie ist es bei dir? Hast du ein Ledger, ein Trezor oder irgendwie sowas?
Ja, ich habe verschiedene Verwahrmöglichkeiten. Ich nutze verschiedene Verwahrmöglichkeiten, weil ich sage immer, es ist wichtig zu diversifizieren, also nicht nur an Assetklassen, also nicht nur Aktien, Immobilien, Bitcoin und so weiter und so fort, sondern eine Diversifikation fängt bei mir auch schon in der Verwahrung an oder bei der Verwahrung. Das heißt, ich möchte selbst zum einen die Kontrolle über Assets haben, für einen gewissen Teil, aber auch bin ich bereit, eben diese Zentralisierung auf mich, auf meine Person, dadurch zu reduzieren, dass ich eben auch abgebe an Third-Party-Provider, sodass eben sozusagen das Risiko dadurch weiter gestreut wird, dass ich es eben nicht nur bei einer Person, wie mir selbst zum Beispiel liegen habe, oder auf einem Device oder einem Hardware-Wallet oder einer Online-Börse oder wie auch immer, sondern eben sehr breit geteilt habe, gestreut habe.
Mhm. Genau. Ja, ich meine, man selber ist auch irgendwie so ein bisschen dann der Single Point of Failure. Ne? Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir uns über die Serverstruktur unterhalten haben und ich habe damals gesagt, können wir nicht vielleicht einfach irgendwie anfangen, eine Cloud zu benutzen, weil das ist viel einfacher. Du kannst von unterwegs mit deinem Telefon und so weiter. Und da waren meine Chefs damals so drauf, dass sie gesagt haben, nee, dann schicken wir das da irgendwo hin und dann wird das alles gehackt und sowas. Wir benutzen hier lieber selber unseren kleinen Server, wo ich gedacht hatte, von diesem Server gibt es nur ein bedingt cooles Backup eigentlich. Und das Backup wird aber auch im Büro gelagert. Das heißt, wenn das Büro irgendwie abbrennt, dann sind alle Daten flöten und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unsere kleine Kiste hacken kann, ist erheblich größer, als dass jemand jetzt die weiß nicht, Amazon Cloud Services oder was auch immer da draußen irgendwie hacken kann, weil dadurch Sicherheitsstandards natürlich irgendwie größer sind. Das heißt, es gibt immer so einen kleinen Trade-off irgendwie zwischen der vermeintlichen Sicherheit und durch die durch die neuen Rahmenbedingungen, die wir haben, sind, glaube ich, auch die Funds auf Börsen und Co. irgendwie besser geschützt. Klar, da knallt es auch immer nochmal und dann ist irgendwie vielleicht ein bisschen Kohle weg, aber mittlerweile ist ja häufig auch so, dass die Funds dann versichert sind, einfach durch dieses regulatorische Feld, in dem wir sind. Das heißt, wenn man es irgendwo anders ablegt, das Geld, dann kriegt man es im Zweifel zurück, wenn irgendwas gehackt wurde, wenn es denn eine entsprechend regulierte Plattform ist. Aber man lässt halt auch irgendwie ja die Keys aus den Fingern gleiten, was aber ja eben einem selbst auch trotzdem passieren kann. Also wenn ich drüber nachdenke, wie ich irgendwie so mein Kram sichere, dann ist das natürlich alles mega gut. Und ich habe hier auch mehrere Leute mit so kleinen Maschinenpistolen, die stehen so um so einen kleinen Tresor rum, das ist unten bei mir im Keller und noch mit so einem Haifisch, der immer drumherum schwimmt, ne? Aber andere Leute machen das auch anders und verlieren dann vielleicht ihre Zugänge oder sowas. Da ist ja jetzt auch gerade ein Bericht rausgekommen, da war die Schlagzeile irgendwie: Hodler verliert Bitcoins im Wert von 220 Millionen US-Dollar. Der hat irgendwie sich da, zwar sogar auch ein Backup angelegt, aber hat dann sein Zettelchen verloren mit seinem, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Recovery Seed oder was auch immer ihm da dann irgendwie fehlt, wo ich gedacht habe, ja, das könnte ich auch behaupten, ne? Also, naja.
Es sind, glaube ich, so viele Bitcoin schon genauso verloren gegangen. Das ist, glaube ich, ganz spannend, weil es ja keiner genau weiß, wie viele sind überhaupt jetzt noch, wo haben wir Zugriff drauf, die Menschen. Und wie viele sind genau auf irgendwelchen Sperrmülllagern, Computer, Festplatten irgendwie gelagert, wo dann alles drauf ist, wo die Menschen halt ihre Bitcoin nie mehr gefunden haben letztlich oder ihren Private Key, der dazu gehört. Und
da gab es doch irgend so einen Briten auch, der auf einer Müllhalde viel Geld investiert hat, um da seine alte Festplatte
wieder zu suchen. Ja, genau, das ist auch, spiele ich an. Da gibt es immer coole News immer. Ja. So immer so alle 2-3 Wochen haben auch wieder eine News drüber, wo jemand dann wieder irgendwie seine 100 Millionen an Bitcoin nicht mehr wiederfindet. Und dann, ja, traurige Geschichte jedes Mal.
Definitiv traurige Geschichte. Und das macht, glaube ich, auch Leuten da draußen immer so ein bisschen Schiss irgendwie, wenn es dann heißt, oh, da hat einer seine ganzen Coins verloren, weil man muss ja selbst darauf aufpassen. Alles mega tricky irgendwie. Wobei die Rahmenbedingungen mittlerweile eigentlich ganz andere sind. Und dann gerade in solchen Preissituationen, wie wir sie aktuell haben, schießt dann auch nochmal so eine BaFin irgendwie mit rein und sagt, wir waren vor Bitcoin. Ich glaube, dieses Mal hieß es nicht Totalverlust, aber die kommen dann hier, also ich habe das Statement hier gerade rausgekramt, am 13. Januar war das, veröffentlichte Meldung. Ich lese einfach mal eben einmal vor. Also ich finde das immer spannend, ne, dass gerade in irgendwie so Zeiten, wo es eigentlich positiv ist, wo auch, ne, wir haben über MicroStrategy letztes Mal gesprochen, über PayPal gesprochen und sowas, und dann kommt die BaFin mit einer Meldung. Sie lautet wie folgt: Sie sollten sich nicht von den in der jüngeren Vergangenheit zu verzeichnenden Preisanstiegen bekannter Kryptowährungen wie etwa Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash und Litecoin blenden lassen. Die BaFin warnt nicht nur vor den Risiken beim direkten Erwerb von Kryptowerten. Riskant sind auch derivate Finanzinstrumente wie finanzielle Differenzkontrakte, in Klammern Contracts for Difference, also CFDs, und Zertifikate, die den Kursverlauf von Kryptowerten abbilden. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach sollte generell vor CFDs gewarnt werden, ne? Also für Amateuranleger oder so Hobbytrader oder sowas, aber das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber ja, da kommt auf jeden Fall die BaFin nochmal eben um die Ecke. Nichts mehr mit Totalverlust, warnt aber auf jeden Fall vor Kryptowährung, weil das ist ja doch irgendwie gefährlich.
Ja, ist natürlich ihre Aufgabe, der Verbraucherschutz. Und die BaFin ist natürlich bekannt als eine durchaus strenge Behörde weltweit. Was uns durchaus aber auch zum...
Wirecard.
Genau, da gibt es natürlich auch das eine oder andere Kapitel, was nicht so gut lief, sage ich mal. Aber es ist schon so made in Germany. Regulierung hat durchaus... hilft uns durchaus bei Finanzprodukten, weil eben die BaFin an sich einen strengen Ruf hat. Also wir profitieren davon. Aber, und da muss ich sagen, ich finde die Formulierung mit blenden lassen, die finde ich sehr unglücklich gewählt, weil da doch eine Wertung drin steckt, finde ich, die ich von einer Behörde wie der BaFin ehrlich gesagt nicht erwarte, weil sich von Aktienkursen, von Aktien oder bestimmten Aktien, weil sie hat ja auch konkret Bitcoin genannt, sie hat konkret Ether genannt, zu sagen, sich nicht blenden lassen von einer Facebook- oder Tesla-Aktie, das wird sie ja auch nicht schreiben, oder Gold oder konkret jetzt von Immobilieninvestments in Berlin, in Eigentumswohnungen. Also das so konkret zu benennen, das Asset, nämlich Bitcoin und so weiter und so fort, und dann aber nicht blenden lassen in einem Satz mehr oder weniger, das finde ich unglücklich einfach. Und
aber ja. Also wärst du mit Kryptowährungen an sich, wärst du da glücklicher gewesen sozusagen mit der Formulierung? Also was stört dich der Ausdruck blenden oder dass wirklich einzelne Coins genannt wurden? Da müsste man ja eigentlich wegen rasanten Kursanstiegen, hätte man auch ein Polkadot oder sowas sehr gut mit reinbringen können. Die performen ja gerade wie Hölle.
Beides, also blenden lassen finde ich grundsätzlich einfach egal wie, was da noch daneben steht, falsch oder nicht passend gewählt, sagen wir es mal so. Es wäre zumindest allgemeiner gewesen, hätten sie eine Kryptowährung geschrieben. Wie gesagt, ich glaube, dass es einfach natürlich, jetzt wir häufiger sehen wir das, dass einfach Behörden, dass Politiker, dass Zentralbanken, Chefs oder Chefinnen, muss man ja sagen, bei uns in Europa, Warnung aussprechen, sagen, oh, das müssen wir jetzt aber stärker regulieren, bitte aufpassen. Und das kann ich halt zum Teil irgendwo verstehen, weil viele natürlich denken, sie können jetzt ganz schnell reich werden, vielleicht riskante Dinge machen und mit Derivaten, also nicht mal jetzt Bitcoin kaufen, sondern nur ein Derivat auf Bitcoin kaufen und sich dann verspekulieren. Das heißt, an sich zu sagen, Leute, passt aber auf, was ihr macht, finde ich okay. Ja. Die Art und Weise, wie gesagt, die finde ich nicht ganz so okay. Das hätte man klüger, sagen wir mal, machen können.
Aber du hast gerade Christine Lagarde nochmal angesprochen, da habe ich auch irgendwie was gelesen. Da habe ich nur irgendwie so eine Headline gesehen. Da hieß es irgendwie, dass sie Bitcoin bis 2021 verbieten will oder sowas. Hast du das mitgekriegt?
Nein, also ich verbieten glaube, das ist halt, muss man ja aufpassen. Das steht natürlich gerne mal in der Schlagzeile drin oder im Artikel, weil das klickt natürlich immer sehr, sehr gut.
Ja.
Ich gehe definitiv nicht von einem Verbot aus. Da bin ich mir sehr, sehr. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich bin mir relativ sicher, dass sowas nicht passieren wird. Aber eben eine massive Zunahme von Regulierung, von Vorschriften. Also dieser freiheitliche Gedanke hinter Bitcoin, diesem Geld, der wird schon massiv genommen werden in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich. Da können wir uns auf einiges gefasst machen. Das wird ziemlich heftig werden noch. Aber ich sehe es auch als Ritterschlag an, weil jetzt ist Bitcoin, der dann doch immer noch mal belächelt worden ist in der Vergangenheit, doch auf einem Level angekommen, inzwischen, wo man sagt, das geht einfach nicht. Und wenn man es nicht verbieten kann oder nicht bekämpfen kann, das haben sie jetzt festgestellt, die Behörden, nun ja, da muss ich halt regulieren, da muss ich halt die Rahmenbedingungen irgendwie setzen. Daran versuchen sie sich jetzt. Das wird auch noch schwierig werden, das wird nicht alles so reibungslos klappen. Aber ja, davon werden wir noch mehr bekommen und sehen. Mhm.
Ja, durch die Rahmenbedingungen könnte man ja davon ausgehen, dass auch ein gewisses Vertrauen einfach aufgebaut wird. Ne? Also in Bevölkerung, in der Breite und irgendwie so. Und darauf zielt die nächste Frage aus der BTC-Echo-Leserumfrage 2020 ab. Und zwar, wie sehr vertraust du den folgenden Handelsplätzen? Da haben wir so eine Liste gemacht mit allem Möglichen, was man entweder kennt oder halt nicht kennt. Also da ist dabei, was haben wir denn hier? Anycoin Direct, Binance, Bison, Bitcoin.de, Bitcoin Swiss, Bitfinex, Bitflyer, Bitpanda, Bitstamp, BitTrax, BitValla, wie, dass die alle Bit heißen, ne? Anycoin Direct, alle Bit. Dann haben wir hier die BSDEX und das ist ja die Börse Stuttgart Digital Exchange, ne? Coinbase, Wobi, Just Trade, bla bla bla. Also alles Mögliche an Zeug und da bin ich vom Ergebnis super überrascht gewesen, weil ich habe nämlich gedacht, dass Binance, also ja klar, größte Krypto-Exchange der Welt, sind sie glaube ich auch immer noch, ne? Aber halt chinesisches Unternehmen, dass da irgendwie die Leute vielleicht weniger Vertrauen haben, gerade durch die politische Situation da. Und nein, also Binance hat tatsächlich in diesem Umfragebereich einfach gewonnen. Und ja, da war ich irgendwie überrascht. Ich habe, also bei mir hat Binance irgendwie ein Imageproblem gehabt, immer, aber anscheinend nicht.
Also ich finde, Binance hat durchaus auch ein Imageproblem, weil es hat ja immer so ein bisschen, sehr in kurzer Zeit ist es gigantisch gewachsen. Also diese Krake immer so ein bisschen ist das für mich. Also nicht zu wechseln mit der Börse Kraken, aber Binance hat ja auch CoinMarketCap dann gekauft für irgendwie 400 Millionen und so. Und das war schon teilweise etwas ominös, wie rasant Binance gewachsen ist. Und diese Transparenz vielleicht auch ein bisschen vermessen lassen. Wundert mich auch ein bisschen. Ich glaube aber einfach vielleicht auch, dass hier Bekanntheit eine große Rolle spielt. Das heißt, wir haben jetzt die kleinere Börsen gehabt, die man vielleicht auch nicht jeder kennt. Und was ich nicht kenne, nun ja, dem vertraue ich halt logischerweise auch nicht. Und Binance ist eine der bekanntesten Börsen und hat entsprechend relativ viel Vertrauen bekommen können. Das zeigt sich ja auch, wenn ich mal schaue, dass durchaus auch eine Coinbase ganz gut abschneidet oder schon im oberen Feld, sagen wir mal, ist auch eine Kraken, die ich jetzt eben beide auch zu den definitiv bekannteren Kryptobörsen zählen würde, ja, was das eben erklären würde. Ja. Auch eine BSDX natürlich, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dieses, was aus der eigenen Region kommt. Also jetzt Stuttgart zum Beispiel.
guck mal, BSDEX, also hat ja mega Scheiße abgeschnitten irgendwie. Nee. Da sind irgendwie so, doch klar, 86 Leute vertrauen dem Ding irgendwie, 390 ja und 1771 sagen eher nicht. Ach, und 854 ja. sagen gar nicht. Und da frage ich mich halt, aber da hast du wahrscheinlich recht, das ist irgendwie diese Bekanntheitsgrad-Geschichte oder ja, sowas. Ja. Ne? BSDEX kennt dann irgendwie noch keiner, aber eigentlich ist das wahrscheinlich von allen genannten irgendwie so der, ich meine, das ist der deutscheste Player, den du irgendwie haben kannst. Ne? Da steckt die Börse Stuttgart dahinter, die Landesbank Baden-Württemberg.
Nein, wie
heißt denn das? Da ist doch LBBW, bin ich da.
Das ist die Börse Stuttgart einfach nur, das ist eine Tochter davon, genau wie Bison zum Beispiel.
Ja, aber die machen ja nur die Tech dahinter, also quasi, warte mal eben, ich guck mal eben nach, das ist hier, Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH, so. Genau. BWWB, so, genau. Ja, nicht Landesbank, okay, ja, nehme ich zurück, mal vor, ja.
Lieber, da hast du recht, stimmt, ich habe es gerade auch vertauscht gehabt, die haben nicht gut abgeschnitten, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, was du meinst, BSDX, so wie wir es da auch hingeschrieben haben, da konnte keiner was mit anfangen, deswegen hat es eben keine großen Punkte bekommen. Würde, glaube ich, gut abschneiden, wenn die Leute wüssten, da ist halt eine 150 Jahre alte Institution dahinter aus Deutschland, aus Stuttgart. Ja. Ich glaube, dann hätten wir das ganz anders aussehen, das Ergebnis. Genau, Bekanntheit.
Top reguliertes Unternehmen. Aber ich glaube, aktuell gibt es da noch nicht viele Coins. Ne? Kann auch irgendwie ein Grund dafür sein, dass so richtige Trader, also gerade bei einer Exchange, ne, willst ja irgendwie traden, wild und bunt durch alle Coins irgendwie durch. Kann natürlich sein, dass da gerade tatsächlich der Bekanntheitsgrad. Oh, Sven, ich sehe gerade, es ist schon, uns rennt ein bisschen die Zeit weg, ne? Irgendwie. Wir müssen ja arbeiten eigentlich und nicht immer nur rumhängen und quatschen hier. Genau. Wir haben nur noch 10 Minuten. Wir müssen uns ein bisschen beeilen tatsächlich. Dann lass uns gucken, dass wir die nächsten Punkte, weil die würde ich schon ganz gerne noch mit reinnehmen, auf jeden Fall nochmal eben kurz mit abarbeiten. Jetzt ist hier Akkord, BTC Echo Leser Umfrage 2020 abarbeiten. Und zwar ist die nächste Frage, die wir hier haben, hast du schon mal in ein tokenisiertes Wertpapier, in Klammern zum Beispiel Security Token, investiert? Und da bin ich mega überrascht gewesen. Es sind 71,2%, die halt Nein gesagt haben und vor allem aber 13,8%, die gesagt haben, was ist das überhaupt? Und ich dachte immer, dass so nach dieser ICO-Geschichte und der IEO, also Initial Coin Offerings, Initial Exchange Offerings, dann jetzt die STOs, die Security Token Offerings, das nächste Ding sind, aber anscheinend ist das in 2020 noch nicht so richtig angekommen. Ne? Also das ist ein bisschen, ja, fand ich vergleichsweise low, war ich irgendwie, aber kann auch daran liegen, dass da vielleicht nicht so viel Kurssteigerung oder Wertsteigerung dann irgendwie drin sitzt oder sowas. Ne?
Man muss da ein paar Punkte beachten, glaube ich. Ich meine, wir haben ja auch kaum STOs, also es gibt ja kaum Security Token. Das Angebot ist so gering noch eigentlich, dass es der Markt als solches noch gar nicht so attraktiv auch ist. Ich finde, dass jetzt sogar 15% gesagt haben, ja, sie haben schon mal investiert, ist extremst hoch, überhaupt nicht repräsentativ für Deutschland, muss man in dem Fall sagen, weil 99,9% in Deutschland werden noch nie in einem Security Token investiert haben. Das heißt, dass jetzt 15% sagen, sie hätten es schon, ist enorm hoch, ist überhaupt nicht repräsentativ natürlich.
Ach, du findest es hoch? Okay, ja.
Es ist dieser Markt, Security Token, was mal ganz hart jetzt ist, der existiert ja praktisch noch gar nicht. Das klingt jetzt sehr hart, aber wir haben keinen Sekundärmarkt. Das Recht dafür, das heißt, das muss noch, das Sachenrecht, das muss sogar noch angepasst werden. Das bedeutet, dass ich einen Security-Token von A nach B übertragen kann, der digitale Besitzstand sozusagen, ja, dass der rein digital abgewickelt werden kann. Das muss noch verabschiedet werden, das werden wir, denke ich, in den nächsten 2-3 Monaten vielleicht auch noch erleben. Das Gesetz dazu wurde bereits schon herausgegeben, muss jetzt noch, gibt es eine Wartefrist.
Ich wollte gerade meinen, da kam doch schon was irgendwie nicht zu digitalen Wertpapieren in 2020. Da war doch irgendwie großes Bohai.
Ja, genau. Es ist so, dass die Bundesregierung hat elektronische Wertpapiere, das Gesetz sozusagen, verabschiedet. Das muss aber natürlich durch den Bundestag noch. Und in dieser Zwischenzeit kann die EU-Kommission theoretisch noch ein Veto einlegen. So, solange die jetzt nicht dagegen spricht, was ich glaube, könnte das dann eben schon in den nächsten 2-3 Monaten, ich bin jetzt kein Jurist, nicht so tief da drin, aber es könnte dann auf jeden Fall verabschiedet werden, sodass wir dann auch einen Sekundärmarkt erleben bei Security Token. Dann würde der Markt deutlich attraktiver werden. Wir brauchen aber auch noch viel mehr Angebot, wie gesagt, sodass dann wirklich auch mal es realistisch ist, dass 15% wie bei uns in der Umfrage bundesweit vielleicht auch mal investieren. Aber aktuell ist es doch eine absolute Nische und ich finde das Ergebnis eigentlich Wahnsinn, dass hier 15% steht, dass die überhaupt
gemacht haben. Naja, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Deutschen irgendwie ohnehin so ein bisschen investmentfaul sind. Ne? Auch da gibt es ja in Richtung Aktien irgendwie Zahlen, wo man sagt, im internationalen Vergleich stecken die Deutschen da irgendwie ein bisschen hinten dran und setzen immer noch auch so eher auf das Thema Sparbuch oder so, ja, oder vielleicht ein, wie sagt man hier, Bausparvertrag oder solche Sachen, während in anderen Unternehmen Leute dann auch eher mal gewillt sind, in irgendwie Aktien zu gehen. Und ich glaube wahrscheinlich für die Leute, also jetzt außerhalb der BTC Echo Community, ist es wahrscheinlich auch egal, ob sie jetzt in normale Aktie investieren oder irgendwie in den Security-Token, der halt Anteile an einem Unternehmen widerspiegelt und die merken wahrscheinlich den Unterschied dann
Es ist ja auch nur
ab
die
einem
Art
bestimmten
des
Punkt auch gar
Mediums.
nicht mehr,
Ich
ne?
glaube, das ist wichtig zu sagen.
Ja,
Ich habe ja ein
genau.
Wertpapier,
Es ist
es ist ja
nur eine
nichts anderes.
Digitalisierung im
Es ist nur
Endeffekt, ne?
Digitalisierung und ich habe ja nicht mal Aktien aktuell. Das heißt, ich kann kein Eigenkapital tokenisieren. Sprich, Security-Token sind sehr beschränkt auf das, was sie abbilden können aktuell noch an
Ist einfach
Wertpapieren.
nur Genussrechte oder so,
Ja,
ne? Oder
unter
nicht?
anderem, das sind Schuldverschreibungen in erster Linie. Da gibt es verschiedene Ausgestaltungsformen. Das Genussrecht ist eine Möglichkeit davon. Da muss man schon differenzieren. Aber wie gesagt, da fehlt es noch an der einen oder anderen Ecke an den passenden Gesetzen. Und erst dann, glaube ich, werden Security-Token in den nächsten Jahren wirklich einen großen Markt für sich beherbergen können, weil
Ja.
sie effizienter sind einfach nur als
Ja.
Medium und dann die urkundliche Wertpapierverbriefung dann verdrängen werden.
Also ich glaube, dass so diese Immobilienkiste mit Bezug auf also tokenisierte Immobilien, ne, dass das schon einigermaßen Fahrt aufgenommen hat. Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner kleinen Bubble. Ne? Da sind ja auf jeden Fall schon mal einige Leute da draußen oder Unternehmen gewesen, die so tokenisierte Immobilien angeboten haben. Und das finde ich auch ganz spannend. Ne? Und da, in meiner kleinen verrückten Welt gehe ich dann davon aus, dass ich irgendwann mit meinem Smartphone zum Bäcker gehe und irgendwie mit einem Stück Friedrichshain-Loft meine Brötchen bezahlt oder sowas. Aber wahrscheinlich wird es dazu niemals kommen. Okay. Was auch noch nicht so richtig abgegangen ist, sind NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und das ist ja auch eigentlich so ein bisschen der Gegenentwurf, sage ich mal, zu dem, was man sonst im Crypto-Space kennt. Ne? Wir sind sonst auf dem Geldfilm und also Bitcoin oder auch Themen wie Monero, Dash und was auch immer es ist. Also Geld sollte eine gewisse Fungibilität haben, also eine Austauschbarkeit, damit es halt keine einzelnen Anteile von verbotenem Geld oder sowas gibt. Also dass man sagt, oh, dieser Bitcoin ist ein schmutziger Bitcoin oder sowas in der Richtung. Denn derjenige, der ihn hat, kann möglicherweise nichts dafür, dass er irgendwann mal in einem Bereich benutzt wurde, der außerhalb der Legalität liegt. Und jetzt gibt es aber eben, oder da gibt es auch, glaube ich, schon länger, ich weiß gar nicht genau, NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und die sind genau das Gegenteil. Und ja, so wie digitale Sammlerstücke oder digitale Zwillinge, sag mal, dass man so eine digitale Variante von seinem Turnschuh hat. Und da haben aber tatsächlich 25,3% gesagt, was ist das? Das ist, finde ich jetzt auch wieder relativ hoch. Nur 7,5%, wobei da ist dann das nur 7,5% haben investiert in NFTs. Wahrscheinlich ist das dann eigentlich ganz ähnlich wie bei den Security-Token eine recht hohe Zahl, oder?
Absolut. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und fragen würde, hast du schon mal von NFTs gehört? Ich glaube, auch da 99% wüsste überhaupt nichts damit anzufangen.
Alle werden es mit NFL verwechseln und denken, es geht um amerikanische Sportarten oder so.
Ich weiß noch
Ja.
nicht, wofür NFT sonst noch stehen kann. Müssen wir mal googeln, was es noch für andere Abkürzungen gibt mit NFT. Ich weiß es
NFT.
nicht.
Also ich google mal los hier. NFT.
Kannst du mal Bescheid sagen, falls du was
NFT.
Spannendes triffst. Aber genau, also NFT.
Ne, guck mal, das erste, was ich finde, ist hier Wikipedia, Non-Fungible Tokens. Ein virtueller NFT-Rennwagen der Formel 1 wurde für 415,9 ETH, das sind zu dem Zeitpunkt 113.000 US-Dollar verkauft. Also ein krass. Also ein digitaler Formel-1-Wagen für 113.000 US-Dollar rausgegangen. Dann gibt es auch noch NFT-Bereich-Projekt, hier dieses So Rare, ne? Die machen also Fußballsammelkarten irgendwie. Und da haben wir hier FC Bayern lizenzierte NFT-Spielerkarte wurde für 240 ETH, also 31.100 verkauft. Also quasi digitales Panini-Heft und irgendein Spieler, den es ja wahrscheinlich sogar auch doppelt gibt, für 31.000 US-Dollar. Das sind NFTs. Schon
Naja,
irgendwie.
das ist das Problem, glaube ich. Ja. Viele glauben, dass NFTs diese Spielerei sind, die so ein bisschen albern oft ist, wo man denkt, das ist doch alles Quatsch, braucht man doch alles nicht. Und dabei geht es halt weit darüber hinaus. Was wir jetzt sehen, ist halt der Anfang. Und der Anfang fängt immer mit Spielerei oft an. Aber NFTs sind für mich einfach nur eine der größten Sachen, die noch kommen werden, weil sie es schaffen, Knappheit im digitalen Raum abzubilden. Und das eben nicht nur von homogenen Gütern wie Bitcoin oder eine Aktie, die ich beliebig austauschen kann, sondern eben von Unique-Sachen, wie also eine Domain zum Beispiel, die es nur einmal gibt, wie ein Kunstwerk, das es nur einmal gibt, wie ein Ticket oder ein Kinoticket, wo ich auf dem Stuhl 34F sitze sozusagen. Das heißt, diesen Sitzplatz gibt es nur einmal in diesem Kinosaal. Also wirklich diese Einmaligkeit, das abzubilden, handelbar zu machen, das ist die Grundlage für eine neue Ökonomie, die wir erst in vielen Jahren, glaube ich, sehen werden, eine Digitalökonomie. Und das ist unfassbar spannend, was da jetzt gerade ganz langsam anfängt. Und deswegen ist meine Meinung, NFTs sind am meisten unterschätzt von allen Sachen, die wir gerade sehen im Kryptobereich.
Das ist gut möglich, ne? Klar. Ja, klar. Da steckt noch irgendwie mehr drin, als nur irgendwie Gedattel. Aber ich finde, diese Daddelei macht es so schön greifbar einfach. Okay, uns rennt die Zeit davon, deswegen können wir jetzt die nächsten Themen, die ich eigentlich noch besprechen wollte, nicht mehr so richtig besprechen. Es waren noch mit dabei spannende Fragen wie, welche Kryptowährung hast du am häufigsten zum Bezahlen benutzt und wie häufig wurde in 2020 mit Kryptowährungen bezahlt? Da sind auf jeden Fall spannende Ergebnisse drin, wollen wir jetzt aber gar nicht mehr groß, weil, wie gesagt, uns rennt die Zeit davon. Dann auch nochmal, was im Bereich NFT zum Beispiel am spannendsten ist für die Leute, aber ihr kriegt alle, oder hier Krypto Debitkarten und sowas, also auch dazu haben wir noch ein bisschen was am Start und so ein Ausblick, was wahrscheinlich die größten Hürden für Kryptowährungen in 2021 sein werden, aber wie gesagt, das wird alles irgendwie ein bisschen knapp und ihr kriegt auch die Ergebnisse der Leserumfrage im Krypto-Kompass oder eben halt irgendwie peu à peu bei uns auf der Seite dann einfach in Artikeln ausgespielt. Ein letztes Ding würde ich allerdings noch mitnehmen und zwar, wo siehst du den Bitcoin-Kurs heute in einem Jahr? Und also Umfrage war ja im Dezember, ich glaube am 20.12. hat die aufgehört und Anfang Dezember hier so zum Nikolaus oder sowas hat das Ding angefangen. Und da haben 49,6% gesagt, 20.000 bis 50.000. Und also Euro übrigens, Euro, ne? Also nicht Dollar, sondern Euro. Und wir haben ja jetzt die 40.000 US-Dollar schon geknackt gehabt, kommen wahrscheinlich jetzt in Kürze auch wieder dran. Das heißt, diese 20 bis 50, das ist zum Greifen nah. Und damit liegen dann 49,6% der Teilnehmer hier der Umfrage eigentlich schon mal goldrichtig. 23,4% hingegen haben gesagt 50 bis 100.000. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass das Viertel, also diese 23,4% recht behalten wird, über das Jahr gesehen, dass wir einen Kurs irgendwo zwischen 50 und 100.000, vielleicht sogar über 100.000 sehen werden. Also ich bin da auf jeden Fall bullish. Hast du eigentlich teilgenommen an der Umfrage? Wir reden die ganze Zeit darüber. Ich habe selber geklickt. Hast du auch teilgenommen?
Ja, ich habe es ja so ein bisschen, wir haben es ja mitgeschrieben, Jan, wir beide sozusagen, also unweigerlich teilgenommen haben wir. Und aber schön, dass
was hast du geklickt bei deiner Prognose?
Auch das wie du. Schön, dass wir hier einer Meinung sind, Jan. Ich könnte es mir gut vorstellen, auch im Korridor 50 bis 100. K halte ich für Ende des Jahres realistisch.
Ja, okay. Cool. Cool. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ja, ein spannendes Jahr. Was wir eigentlich auch noch irgendwie, aber auch dafür wird die Zeit jetzt nicht mehr ganz ausreichen, hätten machen sollen vielleicht auch einfach, ist, dass Grayscale jetzt diesen XRP-Trust aufgelöst hat und überhaupt diese ganze XRP und SEC-Geschichte, ist es ein Security-Token oder nicht? Und dann, ich meine, das war ja auch im Dezember, ne, dass der XRP-Kurs irgendwie so abgeschmiert ist und sich dann wieder so ein bisschen konsolidierte und irgendwie ist jetzt, weiß niemand mehr so richtig, ob jetzt Fisch oder Fleisch. Ich habe mich sowieso immer gefragt, was man mit diesem XRP-Token eigentlich irgendwie machen soll, weil alles, was aus Ripple Labs rausplattert, hat ja eigentlich immer irgendwie nochmal einen anderen Bezug und eigentlich, also wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht sollten wir uns irgendwann mal so einen Ripple XRP-Profi hier einladen. Also Leute da draußen, wenn ihr jemanden kennt, der für Ripple Labs arbeitet oder wirklich einen intensiven, tiefen Plan hat von diesem Unternehmen, das jetzt möglicherweise aus Versehen einen Security-Token auf die Bahn gebracht hat, laut SEC, dann schreibt es uns in die, achso, beim Podcast gibt gar keine Kommentare, ne? Kommt bei uns in den Discord und schreibt uns da eine Nachricht. Links dazu findet ihr auf der BTC Echo Website, also zum Discord oder auch zu Telegram. Wir haben jetzt kürzlich eine Telegram-Gruppe gestartet, da kann man auch ein bisschen schreiben. Ich lungere da auf jeden Fall rum. Mein Nickname dort ist Esra. Ich weiß gar nicht, Sven, bist du auch auf Telegram unterwegs? Hängst du da ab oder hältst du deine Messenger möglichst privat?
Ich halte es ehrlich gesagt möglichst privat, um ehrlich zu sein.
Kann ich, Kann ich auch verstehen. Ich bin in so vielen Gruppen drin und da ist immer so viel, oh, und dann, also tausend Leute schreiben. Ganz häufig freue ich mich auch über die Nachrichten, aber es ist vor allem, also mega viel irgendwie. Und dann kommt man irgendwie nicht mehr so richtig, weiß nicht, so viele Gruppen und so weiter. Deswegen hänge ich auch nicht mehr so richtig auf Facebook rum. Aber BTC Echo selbstverständlich und auch auf Twitter und YouTube und schieß mich tot. Also, liebe Leute, wie gesagt, uns rennt die Zeit weg. Wir machen jetzt hier erstmal Feierabend. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich glaube, sie war ein bisschen ich glaube, sie war ein bisschen lower als die letzte Woche. Aber ist auch nicht so schlimm, weil ich meine, wir hauen hier regelmäßig irgendwie was raus und manchmal ist geiler, manchmal ist weniger geil. Und heute war, also für mich auf jeden Fall auch sehr früh. Jetzt ist schon 10. Eigentlich stehe ich jetzt erst auf. Ne? Stimmt gar nicht. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Wir sprechen uns, denke ich, in der kommenden Woche wieder. Und ja, Sven, hast du noch ein paar berühmte letzte Worte?
Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ich habe immer Angst, dass die Themen ausgehen so ein bisschen, aber irgendwie gehen die Themen gar nicht aus. Also bin ich jetzt immer optimistischer, dass wir wieder die Stunde gefüllt kriegen, Jan.
Ist ja eigentlich auch immer was los. Und wenn ihr da draußen noch vielleicht Ideen oder Vorschläge habt, worüber wir sprechen sollen, dann sagt doch einfach mal Bescheid. Ich glaube, also ich würde mega gerne auch nochmal über Polkadot sprechen. Das fände ich auch interessant, weil das irgendwie ja, ein spannendes Projekt ist, finde ich. Und ich finde auch den Namen geil und ich finde das Logo geil. Irgendwie haben die das da, gefällt mir sehr gut, aber ja. Gut, also, wenn ihr Themen habt, schreibt uns gerne und ansonsten sprechen wir uns nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.